Willkommen zur Fachdidaktik der Informatik 3, konkret die Vorlesungsanteil über Cascading Style Sheets, die sogenannten CSS. Worum geht es in dem Foliensatz? Wir werden uns zunächst mal ansehen, was CSS, Cascading Style Sheets, eigentlich sind und schauen uns dann etwas ausführlich die Vorgehensweise an. Das heißt, wie bindet man Style Sheets ein? Wie ist die Syntax für Cascading Style Sheets? Wie funktionieren Selektoren und was für Fallstricke gibt es? Wir werden dann nochmal separat eingehen auf die Selektion von Elementen, Attributwerte und schauen uns am Ende nochmal ausgewählte CSS-Eigenschaften an. Das Ausgewählte ist trotz der Länge des Foliensatzes mit 42 Folien ernst zu nehmen. Es gibt viel mehr, als man in diesem Foliensatz hier erklären könnte. Also fangen wir vorne an. Zunächst mal, inwieweit sind Cascading Style Sheets eigentlich für Schülerinnen relevant? Naja, HTML ist prinzipiell ja die Basis für alle häufig genutzten Webseiten oder auf Webseiten basierenden Apps. Dazu zählen also beispielsweise Discord, Wikipedia und viele, viele andere. Seiten mit reinem HTML sind optisch aber ziemlich unattraktiv. Die optische Gestaltung erfolgt, wenn man es sauber macht, aber eben nicht über HTML, sondern über CSS, die Cascading Style Sheets. Das heißt, wenn jemand sagt, ich nutze oft die folgenden Webseiten, und die nicht extrem hässlich sind, ist das effektiv äquivalent zur Aussage, ich habe schon oft CSS genutzt, passiv, auch wenn mir das gar nicht bekannt war. Letztendlich haben also vermutlich fast alle Schülerinnen schon CSS genutzt, auch wenn sie das vielleicht nicht wussten. Denn erst mit CSS wird eine Webseite optisch auch hinreichend ansprechend. Es ist also durchaus für Schülerinnen ein relevantes Thema. Man kann mit CSS, einem HTML-Seite, die man geschrieben hat, wesentlich aufpeppen, viel interessanter machen in der Optik, wenn man weiß, wie es geht. Also allgemein als Übersicht kann man sagen, mit HTML wird der Aufbau der Seite festgelegt. Das heißt, ich sage, was sind die Überschriften, was sind die Absätze, die Listen da drin und so weiter. Und natürlich lege ich auch die Inhalte fest, also Texte. Und Bilder beispielsweise. Und auch die Links werden festgelegt in HTML. CSS wiederum sind für die visuelle Gestaltung des Aussehens da. Das heißt, wenn ich eine Überschrift habe zum Beispiel, welche Schriftgröße soll die nutzen, welche Farbe, welchen Font und so weiter. Was sind jetzt diese CSS eigentlich? CSS steht für Cascading Style Sheets. Also kaskadierende Stilvorgaben, könnte man sagen. Und über diese wird definiert, wie Möglichkeit 1 jedes Element eines bestimmten Typs aussieht. Also alle Überschriften des Typs H1 haben folgende Optik. Wie ein Element des Typs X innerhalb eines anderen Elements aussieht. Zum Beispiel das Tag EM innerhalb einer H1-Überschrift soll folgende Optik haben. Und so weiter. Man kann also recht fein granular damit arbeiten, das werden wir im Folgenden auch sehen. Festlegen kann ich eine ganze Menge. Unter anderem sind das die Schriftart, die Farbe, Ränder, Linienart, bei Linienzügen entsprechend, Höhe und Breite, Hintergrundbilder und noch vieles mehr. Wieso heißt das Ganze dann eigentlich Cascading? Naja, statt nur eine einzige Stilvorlage, also ein CSS, kann ich mehrere nutzen, die ich kaskadierend hintereinander geschachtelt nutze. Also kaskadierend kennt man eventuell so von treppenweisen Wasserfällen. Das Wasser fällt hier runter, läuft ein bisschen, fällt hier runter und fällt dann hier wieder runter. In der Analogie hätte ich also hier ein CSS, hätte danach noch ein CSS und hätte hier ein drittes CSS. Jedes Cascading Style Sheet kann weitere Vorgaben ergänzen oder die in einem vorherigen Style Sheet enthaltenen Definitionen anpassen und abändern. Für Informatikstudierende ist das eine relativ einfache Sache, wenn man sich mit Objektorientierung schon mal befasst hat. Man denkt einfach an Vererbung und sagt dann einfach, das zweite Cascading Style Sheet agiert wie ein Erbe. Es ist kein Erbe, aber agiert wie ein Erbe des ersten im Sinne von es bleiben. Es kommen neue Eigenschaften hinzu, das ist das eine. Und ich kann die geerbten Eigenschaften des vorherigen überschreiben, aber der Rest bleibt, wie er ist. Also ich ersetze nicht das vorherige, sondern ich füge erstens Sachen hinzu, zweitens verändere Sachen, die ich von oben übernommen habe, von dem vorherigen Stylesheet in der Kaskadierung, oder drittens, ich behalte sie einfach bei. Wozu braucht man Cascading Style Sheets? Naja, prinzipiell kann man HTML bei jedem Element einzeln festlegen, wie dieses eine konkrete Element, also dieses H1, diese Überschrift erster Stufe, dargestellt werden soll. Das ist aber mühsam und redundant, wenn ich das immer bei den gleichen Elementen auf die gleiche Art für konsistent haben will. Also alle H1-Überschriften sollen die Schriftart Helvetica nutzen, 32 Punkt groß sein, fett und so weiter. Wenn ich das jedes Mal manuell hinschreibe, ist das überaus ermüdend. Und vor allen Dingen, ich habe ein Riesenproblem mit der Konsistenzhaltung. Also stellen wir uns vor, in der Firma, in der Schule, in dem Kontext, in dem ich tätig bin, gibt es jetzt eine Änderung der Vorgaben. Und zwar sagt man, naja, dieses Helvetica 32 Punkt Fett, das sieht irgendwie altbacken aus. Wie wäre es, wenn wir stattdessen Open Sans 34 verwenden? Naja, das heißt, ich muss in meiner Webpräsenz in jede einzelne Seite gehen, wenn ich die von Hand geschrieben habe, und überall an jedem H1-Element diese Deklaration ändern. Das macht keine frohen Gedanken, vorsichtig gesagt. Deshalb geht man eben sinnvoller vor, man legt einmal eben in dem zugehörigen Cascading Style Sheet fest, wie ein H1-Element aussehen soll. Und wenn jetzt diese Designänderung kommt, ich will von Helvetica 32 Punkt auf Open Sans 34, ändere ich das Cascading Style Sheet. Ich mache also nicht 50 Änderungen für 50 H1-Überschriften in 30 Seiten, sondern ich mache eine Änderung im Cascading Style Sheet, die sich auf die 50 Überschriften in den 35 Seiten auswirkt. Also Grundleitsatz bei der Nutzung von HTML und CSS nochmal schnell zusammengefasst. Mit HTML beschreibe ich den Inhalt des Dokuments und die logische Strukturierung. Also ich teile das in Überschriften, Absätze, Listen, Tabellen und so weiter auf. Und ich mache auch Vorhebungen, wie das ist emphasized oder strong. Die Cascading Style Sheets sind dann dafür zuständig, das Aussehen der Elemente festzulegen. Das Aussehen kann zusätzlich auch noch von einem Kontext abhängen. Also das soll heißen, EM allgemein ist kursiv zum Beispiel. Aber wenn ich mich in einer H1-Überschrift befinde und da ein EM haben will, dann soll das zum Beispiel auch noch rot sein. Das ist jetzt kein sauberes HTML, geschweige denn CSS. Also die Texte, die hier angezeigt werden, sind nicht nur bedingt gut lesbar, sie sind auch nicht geschlossen, aber es geht mir um die Idee. Im Idealfall mache ich also eine einmalige CSS-Definition und nutze sie dann in beliebig vielen Seiten der gleichen Webseite. Das erspart jede Menge Redundanz im Code und sorgt auch für ein einheitliches Aussehen. Wenn ich natürlich in der Webseite verschiedene Teilseiten habe, brauche ich eventuell mehr als eine CSS-Definition, um für die verschiedenen Bereiche, also für den Mathekurs, eine andere Formatierung vielleicht als für den Informatikkurs in der Schule zu haben, zum Beispiel. Wie ist es sinnvoll vorzugehen? Als erstes schreibt man reines HTML. Dort gehören also die Inhalte rein und die Strukturierung, H1, H2 Überschriften, P für Paragraphs, und man verzichtet darauf, Formatierung anzugeben. Also mit Formatierung ist nicht gemeint, dass es eine Ordered- oder Unordered-List, sondern mit Formatierung ist explizit gemeint, ich möchte nicht, dass hier drin steht, welche Schriftart in welcher Größe und so weiter verwendet wird. Das Ergebnis sieht dann nicht unbedingt toll aus optisch, muss man ehrlich sagen. Aber es ist nutzbar und man kann testen, ob alles korrekt vorhanden ist. Danach erstellt man ein Cascading Style Sheet mit entsprechenden Festlegungen, und zwar eben ein Cascading Style Sheet, weil das alle Seiten, die den gleichen Zweck haben, zumindest, also der Informatikkurs zum Beispiel, identisch nutzen. Und danach referenziert man das Cascading Style Sheet in der HTML-Seite und schaut sich an, wie die Optik nun tatsächlich ist. Und dann geht es gegebenenfalls an die Überarbeitung des Cascading Style Sheets oder das HTML, um sicherzustellen, dass alles so ist, wie man es gerne hätte. Was ist jetzt die Grundidee, wie man mit Cascading Style Sheets arbeitet? Also normalerweise ist das eine Textdatei mit der Endung .css und die prinzipielle Vorgehensweise bei der Spezifikation sieht so aus, dass ich ein Inhaltselement oder mehrere, da kommen wir später zu, habe. Dann kommt die Definition dieses Elements, die ist ähnlich wie in Java bei Funktionen, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu und dazwischen die Inhalte. Und der Inhalt sieht so aus, dass ich den Namen einer Eigenschaft angebe, gefolgt von einem Doppelpunkt und dann die Definition, welchen Wert diese Eigenschaft haben soll, gefolgt von einem Semikolon. Und das kann ich für beliebig viele Eigenschaften innerhalb der geschweiften Klammern machen. Ein Beispiel dafür wäre eine H1-Überschrift. Also H1 kennen wir von HTML, ist die Überschrift der größten Ordnung. Hier würden wir festlegen, die Font-Family, also die Familie, die Art des Schriftsatzes ist Helvetica, Sans Serif. Warum steht die Helvetica, Sans Serif? Nicht, weil Helvetica zusätzlich angegeben haben muss, dass es ein Sans Serif-Font ist, sondern das ist ein sogenannter Fallback. Falls im System kein Helvetica vorhanden ist bei dem Nutzer, der das Ganze nutzt, dann nutzt er eben einen anderen Sans Serif Font. Also es kann gut sein, dass es dann bei einem Endnutzer nicht genauso aussieht, wie ich es gerne hätte, weil eben nicht die gewünschte Schriftart Helvetica da ist, aber dann wird wenigstens eine, die halbwegs ähnlich ist, verwendet. Und das Gewicht dieses Fonts, Font Weight, ist bold, das heißt, es soll fett sein. Wie binde ich die Style Sheets ein? Die erste Möglichkeit ist, dass ich es direkt festlege bei einem Element, also am Tag sozusagen, via Style gleich und dann in Anführungszeichen die konkrete Festlegung. Das ist in aller Regel eher zum Testen und wird nicht empfohlen, außer wenn ich nur für dieses Element als Sonderling von der normalen Regelung abweichen möchte. Ein Beispiel wäre ein P-Tag. Und in dem P-Tag kommt hier direkt Style gleich Anführungszeichen und dann wird festgelegt, was ich gerne hätte, nämlich ich hätte gern, dass die Textausrichtung Center ist, das heißt, das Ganze ist zentriert, was ich schreibe und die Farbe ist blau. Das kann ich jetzt mit meinem roten Stift nicht simulieren, stellt ihr euch einfach vor. Ich kriege dann also einen Absatz mit dem Text, blau zentriert, der eben zentriert ist und in der Farbe blau. Es ist sehr einfach, so zu arbeiten, aber es ist in Erwartung ziemlich schwierig, weil ich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich hätte aber gerne, dass die Texte nicht blau und zentriert sind, sondern rot und zentriert sind, jeden Absatz einzeln wieder von Hand überarbeiten muss. Ich habe nicht die zentrale Speicherung und kann mit keine globale Umstellung einmal zentral geändert überall auswirken, sondern ich kann es nur manuell machen und das ist ziemlich nervig. In der Regel sollte man das also vermeiden. Außer man möchte hier einen Sonderfall haben, sozusagen, dass es an dieser Stelle eben anders als sonst sein soll. Also alle Absätze sind an sich in dieser Form, aber dieser muss aus irgendeinem konkreten Grund anders gesetzt werden. Zweite Möglichkeit, ich kann den HTML-Style, die CSS-Daten direkt über das Style-Tag im Head festlegen. Also hier, das ist natürlich unvollständiges HTML. Ne? Hier fehlt der Doctype und das HTML-Tag mit Length und so weiter. Und darunter müsste natürlich noch der Body kommen. Hier geht es nur darum, innerhalb des Head, wo also auch der Title irgendwo stehen würde, öffne ich ein Style-Tag und schließe es auch wieder. Und dazwischen setze ich die Befehle, also hier der gleiche wie eben. Für den Paragraph soll gelten, sie sind zentriert und blau. Achtung, das in dieser Form gilt dann für alle P-Elemente, wenn ich nichts explizit anders mache. Das ist deutlich besser wartbar als die Option 1, wo ich das am Element festhänge. Und es ist einheitlich für diese Einzelseite, weil es ja nur im Head dieser einen Seite steht. Nachteil ist, es ist redundant, wenn ich mehrere Seiten habe. Ich habe keine globale Wartbarkeit, sondern nur seitenbezogen. Und deshalb gibt es die Option 3. Man sammelt alle Definitionen in einer oder mehreren CSS-Dateien und bindet diese an allen Seiten ein, wo man das haben möchte. Das können alle Seiten sein oder halt eben die Auswahl der Seiten, wo man das gerne machen möchte. Auch das erfolgt im Head, aber dieses Mal über den Link-Tag. Link, rel gleich Stylesheet, die Angabe, das ist ein Stylesheet, und href gleich der Pfad, die URL des Stylesheets. Rel, Relation Type, gleich Stylesheet, gibt an, dass es sich um ein Stylesheet handelt. Da kann man mit etwas Fantasie selber drauf kommen. Und href ist eben die Hyperref, wo dieses Stylesheet sich befindet. Durch den Slash am Anfang sage ich, das liegt im Wurzelverzeichnis meines Webservers. Ich könnte da natürlich auch was anderes angeben und könnte sagen, es liegt ein Verzeichnis weiter oben und dort dann im Unterverzeichnis CSS beispielsweise anstelle des ein Slash. Dann würde ich also entsprechend ein Verzeichnis nach oben gehen, ins Parallelverzeichnis CSS und dort nach webdesign.css suchen. Natürlich kann man auch den Dateinamen ändern. Optional kann man zusätzlich mit Media gleich Type das Zielausgabemedium mit angeben. Das sind üblicherweise Print für Drucker, Screen für Bildschirm oder All für All. Wie sieht jetzt eigentlich diese Syntax aus von CSS? In so einer CSS-Datei habe ich beliebig viele Regeln. Und jede Regel, wir haben das ein Beispiel ja schon gesehen, ich schreibe es hier gerade nochmal hin, P. Text Align Doppelpunkt Center Color Doppelpunkt Blue. Ich habe es hier mal ein bisschen schöner hingeschrieben, dass es untereinander ausgerichtet ist. Besteht aus einem Selektor oder einer Gruppe von Selektoren. Also Selektor ist das P. Der öffnenden geschweiften Klammer, da male ich jetzt nichts drum. Beliebig vielen Deklarationen, das wären also hier die Beispiele, sind Deklarationen. Hier sind es zwei Stück, die durch Semikolon getrennt werden und der schließenden geschweiften Klammer. Also hier ist es nochmal richtig lesbar. Wir haben hier vorne den Selektor, haben hier dann die öffnende geschweifte Klammer, die schließende geschweifte Klammer und die beiden Deklarationen. Was kann ich als Selektor nutzen? Als einfachen Selektor kann ich jedes HTML-Tag nutzen, das im HTML-Body vorkommen kann, also zum Beispiel P für Paragraph, H1 bis H6, LI und so weiter. Ich kann auch mehrere Selektoren nutzen, die sich eine Deklaration teilen, die werden dann mit Komma getrennt. Schauen wir uns der Reihe nach hier in Ruhe ein Beispiel an. Ich habe definiert eine Regel für H1. H1 soll so aussehen, alle H1-Überschriften haben rote Farbe. Und dann habe ich aber auch noch definiert, alle H1 und H2-Überschriften sollen haben eine Hintergrundfarbe, und zwar grau. Und ein Border-Radius von einem halben EM. Zu was halbes EM bedeutet, kommen wir etwas später. Das bedeutet, dass vom Border-Radius, dass ich nicht so eine Border habe, die also komplett eckig ist, sondern ich habe hier einen Border und der Radius dieses Kreises, dieses gedachten Kreises, hier der Radius wäre jetzt ein halbes EM, also abgerundete Ecken. Warum ist das Ganze grau? Man muss dazu an das Farbmodell denken, in RGB-Farben, rot, grün, blau, haben also hier vorne den Rotanteil, den grün und dann hinten den Blauanteil, immer zweistellig. Das sind Werte zwischen 0 und 255, die als Hexadezimalzahlen üblicherweise geschrieben werden. Und alle Farben, die identischen Rot-Grün-Blau-Anteil haben, sind farbgesehen neutral, liegen im Spektrum zwischen Schwarz und Weiß auf der Grauachse, sind also eine Graustufe. Also Konsequenz hier, schon eben angegeben, H1 nutzt rote Farbe. Für H1 gibt es insgesamt drei Deklarationen, nämlich rote Farbe, grauer Hintergrund und der Radius an der Kante. Für H2 gelten nur zwei Definitionen, nämlich der graue Hintergrund und die abgerundete Kante. Es ist auch möglich, mehrere Werte an die gleiche Eigenschaft auf einmal zuzuweisen über sogenannte Shorthand-Notation. Dabei werden die Einstellungen durch Leerzeichen getrennt. Das heißt, ich kann beispielsweise sagen für H1, statt anzugeben, die Fontgröße ist 300%, also dreimal so groß wie normaler Text, und der Stil ist kursiv, also geneigt geschrieben, kann ich auch sagen, der Font, den du verwendest, ist 300% cursive. Das ist allerdings ein bisschen riskant, weil bei Font stecken noch mehr Sachen dabei. Da steckt zum Beispiel die Schriftart auch mit drin. Und das Font Weight, was wir schon gesehen haben, die Gewichtung, also ist der fett oder nicht, beispielsweise. Und wenn ich das mit dem Shorthand mache, werden alle assoziierten Werte gesetzt, auch die, die ich nicht angegeben habe, also zum Beispiel die Schriftart und das Gewicht des Schrifts, gegebenenfalls auf den Startwerten. Möglicherweise ist das gar nicht so gewünscht. Also wenn ihr die Shorthand nutzt, seid sicher, dass ihr wisst, was ihr tut. Wie wird CSS abgearbeitet? Einfach ganz langweilig von oben nach unten, so wie es in der Datei steht, werden die Deklarationen der Reihe nach abgearbeitet. Wenn ich an eine Deklaration komme, die nicht erkannt wird oder die ungültig ist, wird sie ignoriert. Also hier habe ich aus Versehen grün bei der Farbe geschrieben, statt green. Grün ist unbekannt, also wird das einfach ignoriert. Wenn ich redundante Deklaration habe, redundant heißt, dass sie zwei- oder mehrfach auftreten, dann zählt die letzte gültige. Also nach der Philosophie, ähnlich wie bei dem in Anführungszeichen vererben, die neueste Deklaration überschreibt die ältere. Man kann auch Kommentare machen, wie man das in Java kennt, auch mehrzeilig, aber man kann sie nicht schachteln. Also ich kann keinen neuen Kommentar in einem alten öffnen. Anders gesagt, sobald, egal wie oft ich einen Kommentar öffne, wenn ich Sternchen Slash mache, habe ich alle Kommentare, die offen sind, damit geschlossen. Was sind typische Fallstricke in CSS, bevor ich auf die einzelnen Selektoren und Regeln nochmal näher eingehen kann? Erstens, dass man in die Gewohnheit verfällt, das Gleichheitszeichen statt dem Doppelpunkt zu nutzen, also zu sagen, Text-Align gleich Center. Und dann wäre das falsch natürlich, weil es ein Doppelpunkt sein muss. Dass man das Semikolon vergisst, am Ende wird das meist geschluckt. Aber wenn ich mehrere Befehle habe und das Semikolon zwischen den Befehlen vergesse, ist das ein Fehler. Oder dass man Farben falsch angibt oder die Klammerung falsch macht. Das ist natürlich bei allen geklammerten Ausdrücken ein Klassiker, dass ich zu viele, zu wenig oder an der falschen Stelle haben kann. Entschuldigung. Wichtig ist auch, dass ich bei den Selektoren darauf achte, ob ich sie geschachtelt oder alternativ angebe. Also wenn ich schreibe H1 EM, bedeutet das, das bezieht sich auf ein EM in einem H1. Das heißt, das trifft für die Formatierung zu, ich habe ein EM, was sich in einem H1-Tag befindet. Wenn ich dagegen das Komma verwende, heißt das, wie oder, für alle H1 oder EM-Elemente gilt Folgendes. Nicht nur für die EM-Elemente auch, aber nicht nur für die EM-Elemente, die in dem H1 sind. Schauen wir nochmal genauer in die Selektion. Es gibt vier Arten der Selektion in CSS. Es gibt den Typselektor über das HTML-Tag, zum Beispiel eben H1 oder P oder LI, soll ein I sein. Ich kann IDs verwenden, Beispiele folgen gleich auf den nächsten Seiten. Ich kann Klassenangaben verwenden und ich kann Pseudoklassen nutzen. Die Typselektoren kennen wir prinzipiell schon, also H1 als einfachstes Beispiel und eben der wichtige Unterschied, ob ich H1, H2 Also für H1 oder H2 oder ob ich H1 Leerzeichen EM für EM in H1 verwende. Wichtig ist, es gibt noch mehr Möglichkeiten ganz allgemein zu CSS. Dieser Foliensatz kratzt nur an der Oberfläche. Schaut euch bitte Referenzen an, wenn ihr wirklich gutes CSS machen wollt und das wirklich ausreizen wollt, zum Beispiel auf selfhtml.org. Im Wiki gibt es da noch deutlich mehr Infos. Also der Reihe nach. Die Typselektoren haben wir abgehakt. Variante mit den IDs. Ich kann einfach in HTML über das Attribut eines Tags ID gleich Name der ID eine ID einem Element zuweisen. Also indem ich zum Beispiel sage, ich habe hier eine Division und die ID davon ist Achtung und die hat jetzt irgendeinen bestimmten Inhalt, zum Beispiel eine H1-Überschrift mit einem Absatz, also Wartung H1-Überschrift mit einem Absatz morgen zwischen 8 und 9 Uhr wird der Server gewartet, ist potenziell offline. Die ID muss eindeutig sein, das heißt, ich kann sie pro Webseite nur ein einziges Mal vergeben. Das schränkt den Nutzen schon mal etwas ein. Und sie wird als Selektor hervorgehoben im CSS, indem ich einen Hashtag voransetze. Also Hash Achtung würde sich auf die ID Achtung hier beziehen. Könnte dann zum Beispiel definiert sein, indem ich sage, die Farbe davon ist rot und die linke Ecke davon soll 5 Pixel breit solid sein. Und noch 5 Pixel Padding, also Abstand zwischen der linken Klammer und dem Text. Dann kriege ich hier einen Text, entsprechend bla bla bla, hier steht mein Wartung und morgen wird. Und kriege das Ganze in Rot gesetzt automatisch und habe links eine breite Klammer, also einen breiten Strich, soll ein gerader Strich sein, der 5 Pixel breit ist. Und hier auch nochmal 5 Pixel Abstand hat. Ich hatte, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich nicht wirklich gut zeichnen kann. Nächste Variante über Klassen. Das ist der gängigere Weg. Hier nehme ich irgendein HTML-Tag und spendiere ihm das Attribut Class gleich Name der Klasse, um zu sagen, du gehörst der folgenden Klasse an. Also, hier würde ich jetzt zum Beispiel sagen H2 Class gleich Warnung. Und Paragraph ebenfalls Class gleich Warnung, gleicher Text im Prinzip wie eben. Hier wird jetzt natürlich kein Hashtag vorangesetzt, sondern für die Klasse wird ein Punkt vorangesetzt. Das Anführungszeichen hier und das gehört da nicht hin. Das heißt, ich habe hier Punkt Warnung und dann im Prinzip die gleichen Deklarationen wie eben, nur dass ich hier noch was hinzugefügt habe, nämlich eine gelbe Hintergrundfarbe. Also ich würde auch hier jetzt entsprechend so einen breiten Störstrich bekommen mit etwas Abstand. Dann käme hier mein Content, aber das Ganze würde sich dann noch, wenn das hier mein Div-Element ist, wäre das Ganze noch auf gelbem Hintergrund gefüllt. Wichtig bei den Klassen ist, die Wahl des Namens der Klasse sollte sich an der Semantik orientieren, nicht an der Optik. Deshalb nimmt man Klassen wie zum Beispiel Warnung, Achtung, Überschrift oder Ähnliches und nicht etwas wie Rot mit gelbem Hintergrund. Rot mit gelbem Hintergrund würde zwar eben im Prinzip passen, aber das ist keine semantische Bedeutung, sondern nur eine Beschreibung der Darstellung. Und wenn ich später mich entscheide, es anders darzustellen, zum Beispiel, indem ich sage, das soll eine dunkelblaue Schrift auf einem grauen Hintergrund sein, aber sie gehört der Klasse Rot mit gelbem Hintergrund an, ist das ziemlich irritierend. Und macht auch die Namensänderung und die Konsistenz in der Seite schwierig. Also man wird bestimmt früher oder später im Konsistenzhalten etwas übersehen, wenn man so vorgeht. Außerdem, vierter Typ von der Selektion, gibt es noch Pseudoklassen. Die sind vordefiniert und direkt nutzbar. Wenn man sich beispielsweise Listen, LI hatten wir schon kennengelernt im Kontext von UL, und OL, der Unordered List und der Ordered List, also nummeriert und unnummeriert in umgekehrter Reihenfolge. LI ist das List Item, also das Listenelement. Was gibt es hier? LI Doppelpunkt First Child ist das erste Listenelement. LI Doppelpunkt Nth Child mit einem Parameter, einer Int, eigentlich einer natürlichen Zahl, negativ macht keinen Sinn, greift auf das Element an der Position i zu. Nth child even bezieht sich auf alle Elemente an gerader Position. Wichtig ist dabei, wenn ich hier meine Liste habe, dann ist das die erste, zweite, dritte, vierte. Also wir fangen bei 1 an zu zählen, die erste Position, und nicht wie in Java Index 0, sondern die erste Position. Also gerade Position wäre jetzt das Element 2 und 4. Logischerweise gibt es auch nth child odd für die ungerade Position. Und man kann nth child auch bei Tabellen, nämlich bei Tabellenzeilen, Table Rows, verwenden. Es gibt auch ein paar dynamische Pseudoklassen, die kriegen einen Doppelpunkt vorangestellt. Beispielsweise bei Hyperlinks, dem A, dem Anchor, gibt es mehrere Elemente. Es gibt R-Focus, Anchor-Focus. Das bedeutet, dieser Link hat den Fokus, zum Beispiel, weil ich via Tab durchnavigiert bin. A-Hover bedeutet, die Maus schwebt über dem Element. Das funktioniert üblicherweise nicht gut bei Mobilgeräten, weil es da keine Maus ist, sondern der Finger. Und bei dem Finger, in dem Moment, in dem ich nah genug dran bin am Display, um zu sensen, um mit dem Sensor zu bemerken, dass ich mich über dem Link befinde, habe ich ihn meist berührt. A-Active bedeutet, das ist der aktuell angeklickte Link. A-Visited, da war ich schon. Und A-Link, das ist einfach ein Link, den ich aber noch nicht besucht habe, sonst wäre er entweder active, wenn ich gerade drauf bin, oder visited. Wenn man es nutzen will, sollte man die Reihenfolge beachten. Erst Definition für alle A-Elemente, dann für Focus, dann für Hover und dann für Active. Nochmal, Kaskadierung von Stylesheets. Kleiner Schritt zurück. Generell ist es ja so, eine Style-Definition für ein Element gilt gleichzeitig für die enthaltenen Elemente. Das heißt, alle Eigenschaften für den Body gelten auch für die Paragraphs innerhalb vom Body. Und wenn ich spezifischere Layout-Definitionen habe, dann ergänzen oder überschreiben die eine vorher übernommene Definition. Wenn ich mehrfache Definitionen für den gleichen Selektor habe, was passiert dann? Meine HTML-Datei wird von HTML bis /HTML gepasst, von oben nach unten. Und wenn ich dabei Link-Elemente habe, so binde ich ja die CSS-Dateien an, werden die so behandelt, als ob der Dateiinhalt an dieser Stelle stehen wird. Also wird sozusagen runtergeladen und reinkopiert. Und alle später auftreffenden Definitionen ergänzen oder überschreiben eben frühere Definitionen. So, Themenwechsel, wir kommen jetzt zu den echten CSS-Inhalten endlich. Aber davor müssen wir noch ein paar Sachen allgemein definieren. Das erste sind absolute Werte mit einer Einheit, für Größenangaben beispielsweise. Das sind Sachen wie 1.2, also immer schön dran denken, Punkt nicht Komma, verwenden. 1.2 Zentimeter, 5 px oder 12 pt. Gängig sind hier also die Werte px für Pixel, pt für Punkt bei Schriftarten, pc für Pika, in für Inch, Zoll, Millimeter und Zentimeter. Es gibt auch relative Werte mit einer Einheit, wie 2EM, 1,3EX oder 50%. Was bedeutet das? EM und EX beziehen sich auf das große M bzw. das kleine X, und zwar auf die Höhe davon. Also über 1EM habe ich eine Höhe oder Breite, die genau der Höhe des großen Ms entspricht in der aktuellen Schrift. Ein EX entspricht einem Kleinbuchstaben, nämlich dem kleinen X, das weder eine Über- noch eine Unterlänge hat. Was heißt Über-Unterlänge? Naja, es gibt Buchstaben wie F, die nach oben rausragen, also höher sind als das X, wenn ich FX mir ansehe. Und es gibt Buchstaben wie P oder Q, die unterhalb des Xs rausragen. Ein EX entspricht standardmäßig einem halben EM. Also das X ist halb so groß wie das M. Und 100% ist eben die Standardhöhe des aktuellen Elements. Wenn ich 50% sage, ist es nur halb so groß, ob jetzt hoch oder breit. Einzelne Attribute haben wir noch, attributspezifische Möglichkeiten für Attributwerte. Kommen wir später dazu. Generell gibt es verschiedene Werttypen in CSS. Es gibt benannte, vordefinierte Werte, wie zum Beispiel Left, Right und Center für die Absatzausrichtung oder Helvetica und Sans Serif für Schriftarten. Und es gibt insbesondere auch Farbangaben. Auch hier gibt es wieder benannte Werte, also vordefinierte bekannte Farben wie White, Black oder Silver. Und es gibt die hexadezimale, von mir schon erwähnte Schreibweise, die zwei Hexstellen rot, zwei Hexstellen grün, zwei Hexstellen blau enthält. Jeweils zwischen 0 und 255, also in Hexkodierung 00 bis FF. Es gibt auch für besonders Schreibfaule eine Kurzform, wo man nur drei Sachen angibt. In dem Fall werden die im Prinzip verdoppelt, also ABC ist das gleiche wie der Rotwert ist AA, BB und CC für den Blauwert. Das ist also hier ein bisschen aufpassen. ABC ist also absolut nicht das gleiche wie 0A. Okay, das kann kein Mensch mehr lesen. Ist nicht dasselbe wie 0A, 0B, 0C. Ich kann die 0 nicht weglassen. Sondern es ist eben AA, BB, CC, was eine völlig andere Farbe ist. Entsprechend wäre zum Beispiel 7FC, dann 77FF, CC. Wie sieht es mit Schriften aus? Also die folgenden Folien sind mehr zum Nachschlagen im Prinzip, nicht zum Auswendiglernen, sondern wenn man es braucht. Ich kann den Schrifttyp definieren über die Font Family. Die Font Family ist beispielsweise eben angegeben als Helvetica und Sans Serif. Als letzte Angabe sollte man immer einen generischen Schrifttyp angeben, eine Schriftfamilie, und zwar einen der fünf hier angegebenen. Serif ist eine Schriftart mit Serifen, wie zum Beispiel die Times New Roman. Serifen sind diese sozusagen Anpackpünktchen, die man hier sieht, zum Beispiel hier unten beim N und hier beim R oder bei den M's unten. Sans Serif ist eine Schriftart ohne diese Serifen, wie auf diesen Folien im Prinzip genutzt, oder eben hier Helvetica. Cursive ist eine Schreibschrift, wie zum Beispiel die Bradley Hand oder andere. Heißt also nicht, das ist kursiv gesetzt. Helvetica kursiv ist nicht das gleiche wie Cursive, sondern es ist eine Handschreibschrift. Fantasy für irgendwelche ungewöhnlichen Schriftarten, und dann gibt es noch Monospace. Dabei sind alle Zeichen gleich breit. Ein Beispiel dafür wäre Courier. Und übrigens das, was man hier oben sieht, der Computercode ist alles in Monospace. Also man sieht, dass das I hier genauso breit ist wie das L und das Y beispielsweise. Während das bei Helvetica hier nicht der Fall ist. Das E ist deutlich breiter und das C als das I und das T. Ich kann auch die Strichstärke angeben der Schrift. Das gibt im Prinzip an, welches Gewicht sie optisch hat. Deshalb heißt es Font Weight. Und hier kann ich einfach eine Zahl angeben oder einen der vordefinierten Begriffe. Wenn ich mit Zahlen arbeite, ist 500 der Standard und ich habe Werte zwischen 100 und 900. 100 als kleinster Wert ist also extra dünn, 500 ist eine normale Standardschrift und 900 ist eine extra fette Schrift. Es gibt auch vordefinierte Werte. Normal ist der Standard, entspricht Medium sozusagen und damit 500. Bold, Fett ist 700. Und es gibt auch noch Narrow für entsprechend 300. Außerdem kann ich auch relativ zum Elternelement arbeiten, also zu dem mich umgebenden Element, indem ich sage, der Text soll hier lighter, also dünner sein, oder bolder, dicker als das Elternelement. Oder inherit identisch zum Elternelement. Analog zur Schriftstärke gibt es die Schriftgröße, Font Size. Also man merkt schon, wenn man sich ein bisschen in CSS eindeckt, es ist sehr, sehr logisch, die Namenswahl. Font Size kann ich beispielsweise vordefinierte Begriffe wie Small verwenden oder eine konkrete Angabe wie 1,2m. Also die Standardschriftgröße soll so groß sein wie ein 120% auf 120% vergrößertes großes M. Ich kann Angaben als Vielfaches einer Bezugsgröße machen, das sollte man aber eher nicht machen. Also das Beispiel hier oben ist nicht wirklich gut. 1,2 EM wäre also 120% der Abmessung eines Groß M. 1,2X sind 120% der Abmessung eines kleinen X, was wie gesagt ein halbes M ist. 32 Pix Pixel oder 2 cm sind möglich, aber das sollte man vermeiden. Warum? Eine 2 cm große Schrift auf dem Handy-Display ist nicht wirklich gut. Also das bitte einfach lassen. Besser ist, mit relativen Angaben zu arbeiten. Medium ist ganz normal. Und man sieht, es gibt von XX Small und X Small über Small drei unterschiedlich kleinere Stufen. Large, X-Large und XX-Large nochmal drei größere Stufen. Und auch hier gibt es wieder, wie eben auch mit Smaller, Larger und Inherit die Möglichkeit zu sagen, diese Schrift soll kleiner sein oder größer sein oder identisch sein zum umgebenden Elternelement. Nächste Variante, passenderweise, ist die Font Variant, die Schriftvariante. Hier gibt es so Sachen wie Small Caps oder Normal oder Inherit. Normal heißt, es ist ganz normal. Small Caps sind die sogenannten Kapitelchen. Man sieht das hier im Beispiel. Es sind alles Großbuchstaben, generell. Der ganze Text. Aber kleiner als der erste. Beziehungsweise nicht als der erste, das ist nicht korrekt. Sondern kleiner als die großgeschriebenen. Also wenn ich einen Text habe, A, B, C, D, E, F und diesen jetzt in Small Caps setzen würde, dann käme raus A, kleiner geschriebenes, großes, aber auch großes B, großes C, kleiner Großbuchstabe DE und ein großer Buchstabe F. Auch hier gibt es wieder Inherit, also alles so lassen wie im Elternelement. Für den Schriftneigungsgrad gibt es den Font Style, der insbesondere Italic sein kann. Hier gibt es die Varianten Normal, das ist normal, sogenannt auch als Roman. Italic ist kursiv, also schräg gestellt. Oblique ist auch schräg gestellt, ist in der Regel eigentlich das gleiche wie kursiv und Inherit wieder vom Elternteil übernehmen. Ich kann die Schrifthöhe definieren über die Line Height, zum Beispiel auf 110%. Hier ist die Angabe entweder eine Fließkommazahl oder Prozente, also 1.2 ist das gleiche wie 120% oder eine Längenangabe wie 0,8 cm. Normal, das heißt, der Browser sucht sich selber aus, was vernünftig erscheint, oder Inherit macht das gleiche wie das Elternteil. Übliche Werte liegen meistens zwischen 1,25 und 1,4 und als Faustformel kann man sagen, je länger die Zeilen sind, desto größer sollte die Zeilenhöhe sein. Wenn ich ein bisschen faul bin, dann gibt es eben die Shorthand, die hatte ich schon erwähnt, dass ich einfach das alles zusammenschmeiße in ein Font-Tag. Aber ich hatte auch schon erwähnt, Vorsicht, ein bisschen aufpassen. Also hier würde ich jetzt zum Beispiel einfach sagen, Font ist Bold 1,2 cm, Georgia, Times, Serif. Was würde das heißen? Das würde zunächst mal sagen, mein Font-Weight hier oben ist bold. Meine Font Size habe ich nicht angegeben. Entschuldigung, nein, meine Font Size, also Font Weight ist bold. Font Size ist 1,2 cm und meine Font Family ist der ganze Teil hier hinten. Wichtig ist an dieser Stelle, wenn ich Font Size und Line Height beide angebe, können die nicht voneinander unterschieden werden. Das heißt, 1,2 cm 0,8 cm ist ja zunächst mal vom Aussehen her das gleiche. Dann sind diese mit einem Schrägstrich zu trennen, zum Beispiel in dieser Form 1,2 cm 100, Schrägstrich 120% heißt, die Size, der erste Wert ist 1,2 cm, der zweite Wert sind 120%. Auch zur Textformatierung gibt es einiges. Auch hier beschränke ich mich auf die wesentlichsten Elemente. Ich kann die Farbe des Textes setzen, zum Beispiel auf Rot als vordefinierte Farbe oder eben über einen passenden Hexcode, also 77AA, 7F. Ich kann den Abstand zwischen den Buchstaben regeln über Letter Spacing. Normalerweise sollte man das wirklich auf Normal lassen und nicht unbedingt mit einer Zahl arbeiten, die das größer oder kleiner macht, weil das Ergebnis meist optisch nicht ansprechend ist. Ich kann Word Spacing benutzen für den Abstand zwischen den Worten. Auch hier könnt ihr rum mit experimentieren, aber meistens ist man mit dem Wert Normal am besten bedient. Text Indent gibt an, inwieweit die erste Absatzzeile eingerückt wird. Meistens ist es 0. Ich kann aber auch sagen, soll eingerückt werden. Also praktische Folge ist, ich habe hier einen neuen Absatz. Angenommen, das wäre mein Absatz. Und dann könnte ich sagen, der erste Zeile dieses Absatzes soll eingerückt werden. Und dann ist dieser Bereich, hier ist eben der Textindent. Und ich kann die Textausrichtung festlegen über Text Align, dass sie entweder linksbündig ist oder rechtsbündig, zentriert oder justified. Justified ist der Blocksatz. Also wenn ihr an Word und Co. denkt, linksbündig wäre ein Icon so dieser Art, rechtsbündig wäre so, zentriert ist irgendwie so und justify ist, alle Zeilen haben die gleiche Länge und sind entsprechend passend ausgerichtet. Die letzte Zeile hört halt einfach da auf, wo sie aufhört. Schauen wir uns kurz noch Listen an. Bei Listen habe ich die Möglichkeit, das Erscheinungsbild über den List-Style-Type festzulegen, sowohl für die Ordered- als auch für die Unordered-Liste. Für die Unordered-List habe ich hier die Wahl zwischen einer Disk, das ist ein ausgefüllter Kreis, also hier ist es nicht wirklich eine Kreisform, stellt es euch so vor. Ein Circle ist ein nicht ausgefüllter Kreis. Ein Square, nichts. Oder Inherit, übernimmt es von der übergeordneten Liste. Bei der Ordered List ist der Standard Decimal. Das heißt, ich habe erstens. Es gibt auch Decimal Leading Zero, dann fange ich bei 0 erstens an. Es gibt Lower Roman, das wäre also I-Punkt. Es gibt Uppercase Roman, Upper Roman, Groß I-Punkt, Lower Alpha, A, Uppercase Alpha, A, None, also gar nichts, und Inherit wie eben. Es gibt auch die List Style Position, wo ich sagen kann, die soll Inside sein, da wird nur die erste Zeile eingerückt, oder Outside, alle Zeilen eingerückt. Also Inside heißt im Prinzip, ich schreibe so. Und Outside heißt im Prinzip so. Oder Initial als Anfangsbuchstabe oder Inherit. Und ich habe auch noch die Möglichkeit, über ListStyleImage eine Grafik als URL anzugeben, die dann geladen wird und verwendet wird als das Element. Hier sollte man Vorsicht walten lassen, je nachdem wie groß die Grafik ist, kann das die Seite ganz mächtig toll zerschießen. Beispiel hierfür, auch wieder als Shortcut, wäre zu sagen, ListStyle ist Circle, also ein Circle als Listenelement, als ListStyleType, als Position Inside, wie oben angegeben, und als URL in Klammern, in Anführungszeichen gesetzt, Kreis.gif. Ich habe Positionierungsmöglichkeiten über Position. Position hat üblicherweise einen der Angaben Top, Left, Right und Bottom. Ich kann ein Element an eine absolute Position bewegen, Position Absolute. Ich kann es an ein Fixed, also starr an dem aktuellen Viewport ausgerichtete Position bewegen. Das ist zum Beispiel für Fußzeilen toll, wenn ich scrolle, aber sage, die Position ist fixed und sie ist gefixt auf den Bottom, dann ist die Fußzeile bleibt immer erhalten, auch wenn ich hoch oder runter scrolle. Position Relative bedeutet, es wird verschoben bezüglich des eigenen Elements, und Static, das ist der Standard, sie bleibt einfach im normalen Textfluss. Und ich kann auch sagen, sie ist sticky, dann bleibt sie dort bis Seitenende und bleibt kleben. Mit Hintergründen kann man ebenfalls arbeiten. Ich kann eine Hintergrundfarbe setzen für ein Element. Auch das Element kann auch Body sein. Ich kann ein Hintergrundbild setzen über Background Image mit einer URL für das Bild. Ich kann angeben, inwieweit das Bild wiederholt werden soll. Das ist No Repeat, nicht wiederholt, oder Repeat X. Also No Repeat heißt, wenn mein Bild kleiner ist, wenn das hier meine Seite ist, wenn mein Bild kleiner ist als die Seite, dann sieht das so aus. Und wenn ich Repeat X mache, dann würde das Bild in X-Richtung so lange aneinandergefügt, bis ich die Breite der Seite erreicht habe. Ich kann die Position des Bildes definieren über einen Prozentwert oder aber über Top, Bottom und Center für die Ausrichtung entlang der Vertikalen oder Left, Middle und Right für die Ausrichtung anhand der Horizontalen. Ich kann auch einen Farbverlauf definieren, indem ich sage, mein Background Image ist ein Linear Gradient, ein linearer Gradient, der also linear die Farbe wechselt, von oben nach unten beispielsweise. Und dann gebe ich an, die Farbe 1, die Farbe 2. Oder es ist ein radialer Gradient. Da ist es allerdings sinnvoll, hier wirklich im Wiki nachzulesen, wie das am besten genutzt wird, um die Option richtig zu verstehen. Wiki ist hier nochmal angegeben. Wichtig beachten, wenn ihr auf den Link klickt, funktioniert es, wenn ihr es eintippen wollt. Hier, wo Lücken sind, ist natürlich kein Leerzeichen, sondern ein Unterstrich, der durch die Linkmarkierung dummerweise unsichtbar ist. Fürs Layout müsste man kennen das Boxmodell. Ein paar der Begriffe sind schon gefallen. Das Boxmodell geht einfach von geschachtelten Rechtecken aus, also Boxen, und sagt, ich habe hier mein Inhaltselement. Das Inhaltselement hat einen Rand, das ist hier dieser blaue Rand, hat ein Padding, einen Innenabstand, der eingehalten wird, damit zum Beispiel mein erster Buchstabe nicht direkt am Rand klebt, und hat dann einen Inhalt mit Breiten- und Höhenangaben. Und außerdem hat es um die Border noch eine sogenannte Margin, das ist der Außenabstand. Also Hintergrund ist das Ganze, wenn ich zum Beispiel zwei Rechtecke ineinander schachteln will, dass ich sagen würde, ich habe hier mein eines Rechteck, das nehmen wir jetzt einfach mal so hin, dass das so ist. Und wenn jetzt ein zweites Rechteck, ein zweiter Block da reinkommt, dann habe ich hier erstmal meine Margin, den Außenabstand, dann kommt meine Border, die ist zum Beispiel in Rot und Fett, dann kommt mein, also das hier ist Margin, das ist Border, dann kommt mein Padding, mein Innenabstand, und dann kommt der Text, damit der eben nicht an meiner Border komplett drin klebt. Die Außenpunkte der Margin, also des äußersten Teils, sind jeweils erreichbar, und das ist eben Top und Bottom, Left bzw. Right. Da ich den Rahmen schon erwähnt habe, man kann auch natürlich den Rahmen definieren, indem man ihm beispielsweise eine Breite und eine Farbe gibt. Für die Width gibt man eine Zahl an oder einen der vordefinierten Werte Thin, Medium oder Thick für dünn, normal und dick. Als Border Style kann ich sagen None, wenn ich keinen Rahmen haben will. Oder es gibt Dotted, also gepunktet, Dashed, gestrichelt, Solid, einfache Linie, Double, doppelte Linie, Groove und Ridge, Inset, Outset kann ich nicht wirklich zeichnen. Probiert die selber einfach mal aus, wie das jeweils aussieht. Alle diese Einstellungen sind an sich als Border Position Width angegeben. Also das X hier steht für Top, Left, Right, Bottom. Wenn ich also an mein Rechteck hier denke, kann ich für jede dieser Grenzen individuell sagen, wie sie aussehen soll. Ich kann sagen, oben habe ich einen einfachen Strich, das ist Solid, links ist es Dotted, rechts ist es Dashed und unten ist es Double. Ob das gut aussieht, sei dahingestellt, aber ich kann das so definieren. Wenn ich dieses X in der Mitte weglasse und nur Border Width definiere, heißt das, es gilt für alle Seiten gleichermaßen. Analog, Margin und Padding gilt im Prinzip praktisch das Gleiche. Margin ist wieder eine Shorthand, genau wie Padding, die Margin Top, Margin Bottom, Margin Left, Margin Right zusammenfasst, und bei Padding entsprechend das Gleiche. Notation, Margin Top, Doppelpunkt und die Angabe gibt eben den Außenabstand im Prinzip in dem Falle für oben vor, genauso für Left, Right und Bottom. Zum Beispiel könnte ich hier sagen, drei EMs, also Platz für drei große Ms, sollen oben Abstand gehalten werden. Das wäre ein sehr großer Abstand. Wenn ich nur Margin verwende, wird das so interpretiert, dass ein einzelner Wert heißt, es gilt für alle Abstände. Wenn ich zwei Werte angebe, dann steht der erste Wert für Top-Bottom und der zweite für Left-Right. Wenn ich drei angebe, ist etwas inkonsistent, muss ich gleich sagen, steht der erste für Top, der zweite für Left-Right und der dritte für Bottom. Also Bottom ist jetzt aber nach hinten gerutscht, obwohl es vorhin mit Top-Bottom zusammen war. Und wenn ich 4 angebe, dann habe ich Top-Right-Bottom-Left, also mit dem Uhrzeigersinn einmal um das Element herum. Damit bin ich für CSS jetzt auch am Ende. Wir haben tatsächlich, auch wenn es eine ganze Weile gedauert hat, nur an der Oberfläche von CSS gekratzt. Es gibt noch sehr, sehr, sehr viel mehr, was man mit CSS machen kann. Hier sind dazu einige URLs angegeben, wo ihr rumexperimentieren könnt, euch umsehen könnt und weiteres über CSS herausfinden könnt, sind natürlich alles frei verfügbare Sourcen, damit ihr die entsprechend auch problemlos kostenfrei nutzen könnt. Viel Erfolg und viel Spaß beim Spielen mit Cascading Style Sheets.